Bernd, du hast gerade schon von Schmotze geredet. Oder für alle, die das jetzt nicht mit was Christlichem verbinden können. Es gab letzte Woche eine Predigt, wo der Heilige Geist mit Schmotze verglichen worden ist. Aber du hast auch schon auf Pfingsten verwiesen. Und Pfingsten ist nächsten Sonntag. Und das heißt, wir befinden uns gerade in so einer Zwischenzeit. Also jetzt rein historisch gesehen. Und vielleicht kennt ihr das, eine Zwischenzeit, wo sich alles verändert. Also ich kenne das von mir selbst, dass zum Beispiel zwischen Studium und Beruf, da hatte ich nicht direkt nach dem Abschluss, dass direkt der Beruf weiterging, sondern ich hatte erstmal einen Monat Zeit, um erstmal eine Wohnung einzurichten und wo dann so eine Übergangszeit war. Oder auch als meine Frau und ich geheiratet haben, da hatten wir dann einen Monat, wo wir dann drei Wohnungen sozusagen hatten, also einmal die beiden Wohnungen, wo wir jeweils gewohnt haben. Und wir haben eine neue Wohnung schon gemietet und die haben wir schon gemeinsam eingerichtet. Und das war richtig schön, diese Wohnung gemeinsam einzurichten und zu wissen, okay, ab der Hochzeit werden wir da drin wohnen. Aber bisher haben wir sie nur eingerichtet so. Und meine Frau hat auch gesagt, boah, kann ich nicht hier schon schlafen, weil in meiner alten WG, da möchte ich gar nicht so gerne mehr sein. Da habe ich gesagt, nee. Also ich möchte, dass wir unsere erste Nacht, dass wir gemeinsam daran schlafen. Und so war das so eine Zwischenzeit. Jetzt habe ich sehr schöne Ereignisse natürlich genannt. Manchmal gibt es Zwischenzeiten, die, ich sag mal, eher nicht so schön sind oder ja, wo man im Prinzip am Verzweifeln ist oder wo man nicht weiß, wie man handeln soll. Und ich möchte euch jetzt die Zwischenzeit von den Jüngern mal darlegen, wo Jesus in den Himmel gefahren ist. Das war ja Christi Himmelfahrt, haben wir am Donnerstag gefeiert und wie es dann weiterging. Ich lese vor aus Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis 14. Deshalb fragten die Jünger ihn bei nächster Gelegenheit: Herr, wirst du dann das Reich Israel jetzt wiederherstellen? Jesus erwiderte: Die Zeiten und Fristen dafür hat der Vater selbst festgelegt. Ihr müsst das nicht wissen. Aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis in die letzten Winkel der Welt. Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genau so wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Dann kehrten die Jünger vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Der Berg liegt nur 1 Kilometer von der Stadt entfernt. Als sie angekommen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, in dem sie sich gewöhnlich aufhielten. Es waren Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus ben Alpheus, Simon der Zelot und Judas ben Jakobus. Es waren auch Frauen dabei, darunter Maria, die Mutter von Jesus und außerdem seine Brüder. Sie waren einmütig beieinander und beteten beharrlich miteinander. Ich finde das eine total spannende Bibelstelle. Weil die Jünger hier so total überrumpelt werden, mal wieder von Jesus. Und ihr müsst euch vorstellen, Jesus, nachdem er wieder auferstanden ist und sich den Jüngern gezeigt hat, hat er die nächsten 40 Tage, ist er ihnen immer wieder erschienen und hat mit ihnen immer wieder über das Reich Gottes und über die Herrschaft Gottes geredet. Das heißt, Jesus bereitet seine Jünger vor. Und fühlen sich seine Jünger jetzt vorbereitet? An dem Tag, wo die dann auf dem Ölberg sind und mal wieder Jesus mit ihnen unterwegs ist, da fragen sie Jesus, will deine Herrschaft jetzt anbrechen? Findet das jetzt statt? Und ich glaube, dieser eine Satz zeigt, also ich weiß nicht genau, worüber natürlich Jesus mit seinen Jüngern die 40 Tage vorher geredet hat, aber dieser Satz zeigt, dass die Jünger eben nicht verstanden haben, was Jesus gesagt hat. Dass die Jünger was komplett anderes erwartet haben. Und Jesus gibt auch als Antwort, nein, nur der Vater weiß das. Und dann gibt er ihnen einen richtig Hammerauftrag. Erstmal die Zusage, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und dann sagt er aber, Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samarien und bis in die letzten Winkel der Welt. Jesus sendet seine Jünger hier aus. Und für die Jünger, die bisher nur Galiläa und Jerusalem kannten, die immer nur mit Jesus zusammengelaufen sind, jetzt plötzlich diese Aussendung zu erleben, jetzt plötzlich zu sagen, okay, jetzt sollen wir nach Samarien, jetzt sollen wir bis an die letzten Winkel der Welt. Und bevor sie noch eine Frage gegenstellen können oder noch so ein paar Einzelheiten mit Jesus abklären können, steigt Jesus in einer Wolke empor und verschwindet. Puh. Die Jünger sind total überfordert. Die schauen immer noch in den Himmel und fragen sich, Jesus, kommt da jetzt noch was von dir? Und dann müssen zwei Engel oder zwei Männer, die in leuchtendem Weiß gekleidet sind, ihnen erklären, dass Jesus jetzt in den Himmel zum Vater aufgefahren ist. Und dass er erst dann wiederkommen wird, so wie der Vater es festgelegt hat. Aber jetzt kommt das Spannende. Die Jünger gehen zurück, aber sie gehen nicht entmutigt zurück oder sie verstecken sich nicht wieder, sondern sie versammeln sich mit den anderen Jüngern und mit der Familie gemeinsam zum Gebet. Und auch danach, den nächsten Kapitel habe ich jetzt gar nicht weiter vorgelesen, direkt danach treffen die sich mit über 120 Leuten gemeinsam, um dann noch den neuen Apostel Matthias zu bestimmen und um andere Sachen vorzubereiten. Das heißt, die Jünger, die nutzen diese Zeit, um sich vorzubereiten. Oftmals hören wir das so, okay, die Jünger waren ängstlich bis zum Pfingstereignis und dann haben sie den Mut bekommen. Und ich würde auch sagen, ja, mit dem Pfingstereignis haben sie die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, um dann zu wirken. Aber diese Zwischenzeit, ich glaube, die war für sie total spannend. Aber die haben sie auch genutzt. Und wie ist das bei uns? Wenn wir einen massiven Auftrag bekommen. Wie halten wir diese Zeit aus? Ich frage mich auch tatsächlich, wie die Jünger diese Zeit ausgehalten haben. Ich habe mir die Frage gestellt, warum braucht Jesus überhaupt 10 Tage, um den Heiligen Geist zu schicken? Also die Entfernung zwischen Himmel und Erde ist, glaube ich, nicht so lang, dass man das jetzt mit Reiseweg erklären kann. Und dementsprechend ist die Frage auch falsch gestellt. Ich glaube nicht, Jesus brauchte 10 Tage lang, um den Heiligen Geist zu schicken, sondern ich denke, die Jünger brauchten diese 10 Tage Zeit, bevor sie den Heiligen Geist aufnehmen konnten. Die Jünger brauchten das, um sich vorzubereiten, um sich zu sammeln, um sich neu auszurichten und vielleicht auch, um zu verstehen, dass der Dienst, den sie tun, nur aus der Kraft des Heiligen Geistes möglich ist und nicht aus der eigenen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mit Arbeitskollegen oder mit anderen zu tun habt und die mal wieder irgendwas Tolles erzählen oder was Gutes geschafft haben. Und da denkt man sich, boah, ich wünschte mir, ich könnte das auch so gut wie mein Kollege. Oder manchmal ist es ja auch andersrum, man wird mit einer eigenen Schwäche konfrontiert oder ist von einer Situation überfordert und denkt man sich, boah, ich wünschte, ich könnte das besser. Ich wünschte, ich werde ein stärkerer Mensch. Im Prinzip, also wenn wir es auf die Jünger übertragen, meinetwegen auch auf uns selbst, dann sagen wir damit, ich wünschte, ich wäre stärker, damit ich weniger abhängig von Gott bin. Aber viel besser ist es doch zu sagen, ich wende mich in meiner Schwäche zu Jesus. Ich wende mich in meiner Schwäche zum Heiligen Geist. Sei du stark in mir. Wirke du in mir, obwohl ich schwach bin. Vielleicht war es auch ein Schutz für die Jünger, dass sie nicht direkt den Heiligen Geist bekommen haben, dass sie nicht direkt übermütig und arrogant werden und denken, boah, jetzt wo Jesus weg ist und wir jetzt ausgesandt sind, sind wir plötzlich die Starken. Ich glaube, die Jünger haben genau verstanden in dieser Zeit, dass sie den Heiligen Geist brauchen. Dass er es ist, der ihnen diese Kraft schenkt. Ich möchte euch eine weitere Bibelstelle noch vorlesen, wo diese Zuversicht beschrieben wird. Diese Zuversicht, die auf Jesus da ist, der im Himmel ist. Und die steht in Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Dort heißt es, weil wir nun einen großen Hohepriester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser Hohepriester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Barmherzigkeit erhalten und Gnade finden und so die rechtzeitige Hilfe. Ich finde diese Perspektive noch mal viel schöner. Dass man nicht sagt, oh, Jesus, warum bist du jetzt weg? Kommst du noch mal wieder? Kommt noch was von dir? Sondern dass wir jetzt sagen können, Jesus, der unser Freund ist, der uns liebt, der alles für uns tut, der sitzt jetzt im Himmel und ist dort als Hohepriester eingesetzt. Der ist dort jetzt im Thronsaal Gottes, direkt beim Vater. Also einen stärkeren Freund kann man doch gar nicht haben. Und auch nicht an einem besseren Ort. Und dementsprechend auch diese Zuversicht, die daraus kommt. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Barmherzigkeit erhalten und Gnade finden und so die rechtzeitige Hilfe. Ich denke, für die Jünger war es eine besondere Situation, weil sie nach der Himmelfahrt Jesus nicht mehr bei sich sehen konnten. Sie hatten vorher dieses Privileg, Glauben im Schauen zu leben. Dass sie sagen können, ich sehe Jesus, ich sehe, wie er wirkt und deswegen kann ich glauben. Aber jetzt müssen sie lernen zu glauben, ohne ihn zu sehen. Aber gleichzeitig wissen sie, dass er im Himmel ist und dass sie nicht allein sind. Und so gehen sie auch gemeinsam ermutigt ins Gebet und treffen sich gemeinsam, denn sie wissen, dass ihr Gebet Gott erreicht. Und sie wissen auch, dass die Zeit, die Jesus bei ihnen verbracht hat, dass Jesus ihre Zweifel kennt, dass Jesus ihre Ängste kennt, ihre Schwachheit. Er war ja selbst Mensch und doch ohne Sünde. Er hat alles durchlebt. Und ich denke, dadurch ermutigt, schaffen sie es, auf den Heiligen Geist zu warten. Und schaffen sie es, diese Vorbereitung zu treffen. Und zu sagen, ja, wir wollen jetzt stark sein. Und jetzt ist die Frage an uns gerichtet. Wie gehen wir also mit Zeiten um, wo wir uns zwischen den Zeiten fühlen? Wo wir irgendwie warten müssen, wo wir unsicher sind. Können wir von uns sagen, ich habe die Zusage, dass Jesus für mich eintritt? Die Jünger hatten diese Zusage. Und deswegen sind sie nicht in Passivität verfallen, sondern sie sind einmütig und beharrlich ins Gebet gegangen. Sie haben sich vorbereitet und dann gewartet auf die Verheißung, die Jesus ihnen versprochen hat, auf den Heiligen Geist. Und was der für eine Power dann mitgebracht hat, ja, darum geht es dann ja leider nächste Woche erst. Aber wir stehen ja auch oft in dieser Wartezeit oder dieser Zeit zwischen Auftrag und Erfüllung. Deswegen ist meine Frage an euch, was tun wir in dieser Wartezeit? Oder beziehungsweise, wo siehst du dich gerade stehen? Siehst du dich vielleicht stehen, dass du eigentlich einen Auftrag von Gott hast, aber gar nicht weißt, wie du loslegen kannst? Wo du irgendwie sagst, boah, irgendwie habe ich da gar nicht die Kraft zu, dann möchte ich dir zusprechen, dass du mit anderen ins Gebet gehst und dass du auf die Kraft des Heiligen Geistes wartest. Und dass du auch einfach ja weißt, dass Jesus im Himmel für dich einsteht. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr, ich danke dir. Ich danke dir dafür, wie du deine Jünger unterrichtet hast und wie du sie ausgesandt hast. Und Herr, ich muss zugeben, ich selbst verstehe manchmal gar nicht, warum die Jünger dich nicht verstehen konnten in dieser Situation. Und ich frage mich, wie da so die Eigenheiten zwischen dir und ihnen war. Aber dann sehe ich mein eigenes Leben und merke auch genau, dass auch ich dich oft nicht verstehe oder dich falsch verstehe. Und ich denke, vielen hier geht es genauso. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns zeigst, was dein Wille ist und dass du uns dazu befähigst, dass wir unsere Schwachheit akzeptieren können, weil wir merken, dass du in uns stark sein möchtest. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu mit deinem Heiligen Geist erfüllst, der uns Trost schenkt, der uns ermutigt und der uns hinausschickt, um ein Segen für andere zu sein. Amen.